Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Ute Meier. Schönen guten Tag. Es war schon immer etwas teurer, im schönen München zu leben. Doch mittlerweile gibt es Bestrebungen, ein Volksbegehren für einen Mietenstopp durchzusetzen. Wir berichten gleich darüber. In Ostholstein im Ort Grömitz werden seit einem Jahr Bürger zum Dienst in der Feuerwehr verpflichtet, weil es nämlich nicht genügend freiwillige Feuerwehrleute gibt. Und die Deutsche Bahn steht in der Kritik wegen Zugverspätungen und Streckenschließungen. In Sachsen-Anhalt ist die Universitätsstadt Köthen jetzt für mehrere Monate gleich ganz vom Bahnverkehr abgeschnitten. Während im Bundestag heute Nachmittag noch die Abgeordneten über eine Verlängerung der Mietpreisbremse debattieren werden, sehen sich in den Großstädten viele Menschen damit konfrontiert, dass es ohnehin kaum mehr bezahlbaren Wohnraum gibt. Besonders schlimm ist es seit eh und je in München, weshalb es ihr eine Unterschriftensammlung gibt für ein Volksbegehren, einen Mietenstopp einzuführen. Gestern sind in München, passend zur Weihnachtszeit, eine schwangere Frau und ein Handwerker auf die Suche gegangen nach einer Unterkunft, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Ob sie in München wenigstens einen Stall gefunden haben, Susanne Lettenbauer weiß mehr.
Also ich stelle den Josef dar. Das ist natürlich der, ich sage jetzt mal, Ehemann der Maria. Und wir sind auf der Suche nach einem bezahlbaren Wohnraum.
Kann jederzeit losgehen. Ja, also Termin ist in 6 Tagen.
Maria und Josef in München. Sie in einem dunklen, gepunkteten Kleid, gestreifte Schürze und Wolltuch, hochschwanger. Er mit schwarzem Wollumhang und Tischlerhut. Gemeinsam mit einer Gruppe der Initiatoren des Volksbegehrens Mietenstopp wollen sie sich auf Herbergssuche begeben. Bezahlbare Wohnung für das Christkindl jetzt.
Hey, ich kenne wahnsinnig viele Leute, die momentan in München auf Wohnungssuche sind, die zum Beispiel mit Kind noch in einer kleinen Wohnung leben und eigentlich schon längst was Größeres haben wollen würden. Aber es ist natürlich nicht so leicht, was zu finden, vor allem was bezahlbar ist und was auch sicher ist. Sehr viele Leute haben eben Angst vor diesen Eigenbedarfskündigungen. Oder ich kenne auch viele, die nach dem Studium erstmal wieder zu den Eltern ziehen mussten oder so.
Luisa Pehle, 34, und Riad El-Sabak, 30, die heilige Familie Münchens für einige Stunden, kennen das Problem selbst. Josef alias Riad muss in absehbarer Zeit raus aus seiner Wohnung, die saniert werden soll. Eine Übergangslösung wurde noch nicht angeboten. Dem Josef steht Eckhard Salzmann, Senior, der vor 35 Jahren eine heruntergekommene Altbauwohnung eigenhändig sanierte. Jetzt will der Eigentümer nochmal sanieren.
Ich hatte vorher, dadurch, dass ich alles selber gemacht habe, hatten wir eine Miete bis jetzt von 350 Euro, auch für 52 Quadratmeter. Und jetzt zahlen wir, wenn das alles vorbei ist, zahlen wir 980. Ja, also das ist auch, geht an die knapp an die 20 Euro hin.
Ich habe 570 Euro netto bezahlt, Kaltmiete, und soll danach 928 Euro bezahlen. 52 Quadratmeter.
Erzählt auch Michael Gehlen, der Maria und Josef auf ihrer Herbergssuche in München begleitet.
Sind irgendwas knapp unter 13 Euro im Quadratmeter gewesen. Und jetzt soll halt der Quadratmeter um die 21 Euro kosten. Und das ist weit, weit, weit über dem Mietpreisspiegel.
Seit klar wurde, dass die bundesdeutsche Mietpreisbremse nicht funktioniert, kämpfen die bayerischen Gewerkschaften um eine Begrenzung der Mieten auf andere Art. Nicht wie in Berlin, wo der Mietendeckel für viel Kritik sorgt. In München will man einen anderen Weg gehen, sagt Monika Schmidt-Balzert, Geschäftsführerin des Mieterbund Landesverband Bayern und Mitglied im Bundespräsidium des Deutschen Mieterbundes. Vor 2 Monaten wurde die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren zum Mietenstopp in München gestartet. Die Initiatoren von Organisationen wie Mieterbund, Deutscher Gewerkschaftsbund und weiteren Sozialverbänden wollen Mieterhöhungen in angespannten Wohnungsmärkten Bayerns bei laufenden Mietverhältnissen 6 Jahre lang unterbinden. Bei Staffel- und Indexmietverträgen sollen die Mieten eingefroren werden. Eine Erhöhung der Miete soll nur dann erlaubt sein, wenn die erhöhte Miete nicht den Betrag von 80% der ortsüblichen Vergleichsmiete übersteigt. Mit dem Zuspruch zum Volksbegehren zeigen sich die Initiatoren zufrieden.
Ja, wir haben jetzt ziemlich viele Kabarettisten gewinnen können und auch Schauspieler und dann natürlich aus der Politik, wie Natascha Kunin zum Beispiel, Beatrix Zurik, die ist Bildungsreferentin in München. Der Obi Reiter war der Erstunterzeichner von unserem Volksbegehren.
Biete Kellerloch 1.000 Euro für 5 Quadratmeter, jetzt bei Herodes Immobilien, steht auf dem Schild, mit dem Maria und Josef losgehen auf Herbergssuche in die Stadt.
Und ich meine die Weihnachtsgeschichte, ich meine Herbergssuche, das ist genau die Geschichte. Junge Schwangerer und junge Handwerker suchen eine Unterkunft und finden keine. Und ich meine, besser geht's gar nicht.
Matthias Weinziel vom Volksbegehren Mietenstopp hat die Kampagne organisiert. Man habe zwar die Unterstützung der Bevölkerung, aber aus der Politik kommen eher negative Zeichen.
Das Innenministerium hat ja schon irgendwie andeuten lassen, dass sie das Volksbegehren unter Umständen nicht zulassen könnte. Das heißt, wir müssen dann wahrscheinlich ans Gericht gehen.
Bis Ende Januar müssen 25.000 Unterschriften vorliegen, damit das Volksbegehren von der Landesregierung genehmigt werden könnte. Der überschaubare Trupp, der langsam die Straße entlang geht, zieht die Blicke der Passanten auf sich. Einige fotografieren, andere überlegen, wie sie die Schwangere und den Handwerker mit dem Krempenhut einordnen sollen.
An sich passend zur Zeit und irgendwie muss man wahrscheinlich auf sich aufmerksam machen. Naja, auf jeden Fall gut. Also wir sind gerade selber in der Situation, dass wir eine größere Wohnung suchen, keine finden.
Es ist natürlich tatsächlich so, dass die Mieten so hochgegangen sind in München. Ja, Herbergssuche passt.
Maria und Josef in München auf Herbergssuche. Der Beitrag war von Susanne Lettenbauer. Es gibt immer weniger Menschen in unserer Gesellschaft, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das macht sich bemerkbar in den Rathäusern zum Beispiel, wo in manchen Orten die Kandidaten für die Kommunalwahl fehlen. Es macht sich auch bemerkbar bei der Freiwilligen Feuerwehr. In Grömitz, einer Gemeinde an der Ostsee, ist der Personalmangel bei der Feuerwehr so groß, dass Bürger zum Dienst verpflichtet werden. Seit einem Jahr gibt es jetzt diese unfreiwillige Feuerwehr in Schleswig-Holstein. Johannes Kulms zieht erste Bilanz.
Dirk Wähler steht in einem engen Kühlraum. Neben dem 44-Jährigen stapeln sich die Plastikkisten. Darin liegen zu mehreren hundert, eingeschweißt in Folie und sortiert, Feuerwehr-Mettwürste. Mit dem Verkauf will Wähler die Rettungsleute unterstützen.
Es ist eigentlich jetzt mittlerweile schon ein bisschen Kult geworden.
Die Feuerwehr und der Leiter des Grömitzer Edeka-Supermarkts haben schon seit einiger Zeit einen Deal gefunden, gegenseitig füreinander Werbung zu machen.
Die Feuerwehr taucht hier mit 3 Fahrzeugen auf, mit der Drehleiter sogar. Und wenn man möchte, kann man mit der Drehleiter sogar auch hochfahren. Habe ich auch schon gemacht. Nicht hier oben, das war in einem kleineren Markt unten haben wir das gemacht. Und hast natürlich eine tolle Aussicht, wenn du 40, 50 Meter, glaube ich, geht das Ding hoch.
Die Stadt an der Ostsee lebt vom Tourismus. Auch das könnte ein Grund dafür sein, dass die Feuerwehr immer mehr Aufgaben übernimmt. Als er vor 10 Jahren anfing, habe es etwa 50 Einsätze gegeben. Inzwischen seien es knapp 130 im Jahr, sagt Jakob Revenstorf, der Leiter der größten der 6 zu Grömitz gehörenden Wachen.
Also es geht von der Wasserrettung über die technische Hilfe im Verkehrsunfall, von der Türöffnung, die hilflose Oma, die vielleicht nicht mehr sich selber helfen kann. Das sind Ölspuren, solche Dinge, sind natürlich auch Feuer.
Gerade deswegen ist die Feuerwehr in Grömitz auf viel Personal angewiesen, auch weil nicht jeder einen Brand löschen will. Doch Freiwillige zu finden, werde immer schwerer, sagt Revenstorf. In Grömitz sind die Mieten hoch. Viele Anwohnerinnen und Anwohner pendeln weite Wege zur Arbeit. Manche haben 2 Jobs, um sich über Wasser zu halten. Da hat nicht jeder Zeit und Lust, sich in der Freizeit noch für die Feuerwehr zu engagieren. Aber die Menschen müssen gerettet werden. Und so riefen die Gemeindevertreter von Grömitz vor genau einem Jahr die Zwangswehr aus. Das bedeutet, notfalls können Frauen und Männer jetzt zur Mitgliedschaft verpflichtet werden. Der Schritt sei leider nicht zu vermeiden gewesen, sagt der 31-jährige Jakob Revenstorf. Denn alle Werbeversuche waren erfolglos.
Wir haben aber unsere Stärke, die wir haben müssen hier für den Ort Grömitz, um über die Hälfte unterschritten. Und da helfen dann eben nicht ein oder zwei Eintritte, sondern man braucht dann wirklich mal einen starken Block, der eintritt, um ja, diese Lücke zu füllen.
Nee, andersrum, nach vorne.
8 Verpflichtete haben inzwischen auf den 6 Wachen der Gemeinde ihren Dienst angefangen. Sie an diesem Abend für ein Gespräch zu erreichen, ist schwer. Das könnte auch an den zahlreichen Medienanfragen liegen, die die Feuerwehr in den letzten Monaten bekommen hat. Im Interview mit dem Fernsehsender Sat.1 vor einem knappen Monat zeigte sich Pflichtfeuerwehrmann Morten Maßmann alles andere als begeistert.
Das sind jetzt mindestens 3 Monate Ausbildung mit 2-mal die Woche, manchmal noch am Wochenende einen Tag mit, ich meine, 6, 7 Stunden, vielleicht auch 8 Stunden, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Aber natürlich nimmt es einen großen Teil meines Lebens weg, klar.
Rund 100 zufällig ausgewählte Frauen und Männer, zwischen 18 und 50 Jahre alt, hatte die Gemeinde Grömitz angeschrieben und sie über ihre Verpflichtung zur Feuerwehr informiert. Anschließend wurde allen Personen ein Gespräch angeboten. Danach entschieden sich einige zum freiwilligen Beitritt, andere brachten Gründe hervor, die gegen eine Verpflichtung sprechen. Zum Beispiel die Gesundheit, einen baldigen Wegzug aus der Gemeinde oder das Dasein als alleinerziehende Mutter oder Vater mit kleinen Kindern zu Hause. Finn Hennings leitet im nahen Brenkenhagen die Wehr und hat seit einigen Monaten einen 19-jährigen Neuankömmling, der den Zwang pragmatisch sieht und trotz seiner derzeitigen Ausbildung zum Koch gut dabei sei, sagt Hennings.
Er kennt viele von uns auch. Es ist ein Brenkenhagener, logischerweise. Brenkenhagen ist ja ein kleines Dorf an sich mit ein bisschen über 300 Einwohnern, man kennt sich. Dem macht er Spaß. Der würde, glaube ich, auch mehr leisten, würde seine Arbeit das zulassen. Und der fühlt sich bei uns gut aufgehoben. Liegt aber auch daran, dass wir den nicht als Verpflichteten betrachten, sondern ganz normal in unsere Mitte genommen haben. Das ist genau dasselbe wie ein freiwilliger Feuerwehrmann.
Grundsätzlich sind Pflichtwehren in ganz Deutschland möglich. Allerdings werden sie nur selten ausgerufen. Mit Grömitz ist es in Schleswig-Holstein bereits die 4. Gemeinde, die diesen Weg gewählt hat. Allein die Ankündigung hat eine kleine Eintrittswelle ausgelöst. Etwa 50 Frauen und Männer hätten sich seitdem freiwillig gemeldet, sagt der Grömitzer Bürgermeister Marc Burmeister.
Man muss immer sehen, umso mehr aktive Kameradinnen und Kameraden wir haben in der Freiwilligen Feuerwehr, aber auch in der Pflichtfeuerwehr, umso mehr Schultern hat man, auf denen die Arbeit verteilt werden kann.
Trotzdem dürfte die Pflichtfeuerwehr so schnell nicht verschwinden. Die neuen Mitglieder sind auf 12 Jahre verpflichtet. Das sorge weiterhin für Diskussionen im Ort, sagt eine Frau Ende 50 auf dem Grömitzer Supermarktparkplatz. Ihr Mann engagiert sich schon lange bei der Feuerwehr.
Ich finde, wer jetzt freiwillig rein, der geht da auch richtig mit Lust und Liebe bei. Und wer jetzt gezwungen wird, ich weiß nicht, ob der so den Elan und diese Freude daran aufbringt.
Das Thema ist kompliziert, meint Supermarktleiter Dirk Wähler. Auch er wurde schon gefragt, ob er sich nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren könne.
Ausreden gibt es gar nicht. Also man ist ja froh, dass einem geholfen wird, wenn man einen Autounfall hat oder wenn das Haus brennt oder wie auch immer. Ist keine Frage. Ich wüsste es aber ganz ehrlich nicht, wie ich das zeitlich noch wuppen soll.
Mit seinem Mettwurstverkauf versucht Wähler anders Unterstützung zu leisten. 450 Exemplare sind dieses Mal unter die Leute gebracht worden.
Wer macht mit bei der Freiwilligen Feuerwehr? Der Bericht aus Grömitz in Ostholstein war das von Johannes Kulms. Deutschlands Regionen driften immer weiter auseinander, was Lebensstandard, Infrastruktur, Wohn- und Jobmöglichkeiten angeht. Diese Diagnose ergibt sich unter anderem im aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Ländliche Regionen haben schlechtes Internet, kaum Mobilfunknetz und auch der öffentliche Nahverkehr ist oft genug kaum ausgebaut. In Sachsen-Anhalt ist zurzeit sogar die Universitätsstadt Köthen mit immerhin 26.000 Einwohnern komplett vom Bahnnetz abgekoppelt und zwar für mehrere Monate. Christoph Richter war vor Ort.
Die Bahnhofsvorhalle in Köthen ist komplett verwaist, kaum ein Mensch zu sehen. Einer der wenigen ist Enrico Meinhardt. Er studiert im anhaltischen Köthen Biomedizintechnik und ist derzeit auf den Schienenersatzverkehr, den Bus, angewiesen.
Aber bei den Bussen ist ja auch das Blöde, dass man das Fahrrad nicht mitnehmen kann.
Dass er aber brauche. Der Student schüttelt verständnislos den Kopf, dass man die 30.000 Einwohnerstadt Köthen vom Bahnverkehr komplett abkoppelt. Es fahre absolut kein Zug und das nicht nur für ein paar Tage, sondern bis April 2020. Kein Aprilscherz, sagt er noch und grinst.
Also gar keinen Zug fahren zu lassen, ist wirklich. Haben sich wieder schlaue Leute rangesetzt an die Planung. Na,
Ursprünglich sollte der Bahnhof Köthen für nur 4 Wochen gesperrt werden. Doch dann gab es Anfang Dezember eine lapidare Mitteilung der Bahn, dass es massive Probleme mit dem Baugrund gebe und dass sich die Bauarbeiten um 5 Monate verlängern würden. Weshalb in der Bachstadt Köthen, die an der Hauptschlagader Sachsen-Anhalts an der Bahnlinie Magdeburg-Halle liegt, frühestens im April 2020 die Züge wieder rollen würden.
Finde ich ganz schlimm. Also ich habe im Bekanntenkreis viele, die nach Halle müssen und nach Magdeburg, und für die ist das natürlich richtig schlimm. Wir sind abgeschnitten von der Welt. Wer kein Auto hat, sieht natürlich ganz dolle alt aus. Ich weiß auch nicht, was hier los ist.
Sagt Anwohnerin Simone Walter. In einer Pressemitteilung der Bahn heißt es, man bedauere die Unannehmlichkeiten und bitte um Entschuldigung. Und man weist alle Schuld von sich. Wie es heißt, habe man, Zitat, selbstverständlich vor Baubeginn den Baugrund sorgfältig von Geologieexperten überprüfen lassen. Alle Bauhindernisse, Probleme mit der Tragfähigkeit des Bodens, seien aber erst im Laufe der Bauarbeiten aufgetreten.
Auf Deutsch gesagt, fühlen sich viele verarscht und viele sagen, naja, das war doch irgendwo auch vorhersehbar, dass solche Riesenbaumaßnahme eben in dem Zeitraum wohl doch von Anfang an nicht zu schaffen war.
Sagt die Köthnerin Christina Buchheim, Landtagsabgeordnete der Linkspartei im Magdeburger Landtag, und sie nennt die Sperrung ein Desaster für die ganze Region.
Wir haben eine super Anbindung gehabt, ICs haben in Köthen gehalten, wir sind in Kreuz, wir haben in alle Richtungen Verbindungen gehabt und sind jetzt komplett abgekoppelt.
Klar ist aber auch, der Bahnknoten Köthen muss saniert werden. Große Teile stammen noch aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als es von Köthen aus noch Direktverbindungen nach Wien, Hamburg oder Wiesbaden gab. Teile der Bahnsteige sehen wie vor 100 Jahren aus, die alten Holzbänke lösen bei manchem einen Nostalgieflash aus. Bernd Hauschild, der SPD-Oberbürgermeister, beklagt die Informationspolitik der Bahn, den teilweise arroganten und schnöden Umgangston der Bahnvertreter, wie Hauschild sagt.
Ja, ich sehe Köthen als abgekoppelte Region, muss ich klar und deutlich sagen. Diese richtige Erklärung, warum es denn wirklich nicht anders geht, die richtige Erklärung fehlt mir.
Die Bauverzögerungen waren auch Thema im Verkehrsausschuss des Magdeburger Landtags. Es habe keine konkreten Antworten gegeben, wie lange die Bauarbeiten wirklich dauern werden, sagt SPD-Mitglied und der Landtagsabgeordnete Ronald Moormann.
Ist natürlich auch nicht unbedingt imagefördernd, klar. Wenn man sich überlegt, wir haben 3000 Studenten bei uns, von denen 1100 Ausländer sind. Und die ausländischen Studenten haben natürlich kein Auto. Von den anderen 2000 hat jeder Zweite auch keins, sodass sie sagen können, 2/3 unserer Studentenschaft sind derzeit tatsächlich abgekoppelt. Und wenn man sich das für die Mitarbeiter vorstellt, insbesondere an der Hochschule und so weiter, das ist schon sehr, sehr problematisch.
Er kenne bundesweit keine Hochschulstadt, die man einfach mal so vom Bahnverkehr abklemme. Moormann verlangt von der Bahn einen Zwischenbericht, damit man wisse, wie lange die Vollsperrung exakt dauere. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert die Baupläne. Es müsse an so einer neuralgischen Stelle rund um die Uhr gearbeitet werden. Stattdessen würden werktags die Arbeiten schon 16 Uhr beendet werden. Am Wochenende sehe man gar keine Bauarbeiter, sagt Tom Bruchholz von Pro Bahn Mitteldeutschland. Derzeit brauchen Reisende wegen der Vollsperrung in Köthen für die knapp 90 Kilometer lange Strecke zwischen Halle nach Magdeburg je nach Verbindung zwischen 80 und 130 Minuten. So langsam sei man wahrscheinlich letztmalig zu Zeiten des Kaisers unterwegs gewesen. Tom Bruchholz wundert sich darüber nicht, denn Sachsen-Anhalt würde von der Bahn generell stiefmütterlich behandelt werden, sagt er noch.
Magdeburg als Landeshauptstadt ist ganz schlecht angebunden. Es gibt kein ICE. Die Verbindung Magdeburg-Berlin, die gibt es quasi nur als Regionalexpress. Es gibt ein IC am Tag. Das ist unvorstellbar. Kann nicht sein, dass die Leute immer noch mit dem Bummelzug fahren müssen und dadurch wertvolle Zeit einbüßen.
Der Landtagsabgeordnete Ronald Moormann ist nur noch sarkastisch.
Ja, das muss damit zu tun haben, dass Köthen also einer der ältesten, wenn nicht überhaupt der älteste mitteldeutsche Eisenbahnverkehrsknotenpunkt ist. Seit 1800 Pips, also weit über 150 Jahre. Und vielleicht wollte man einfach mal wieder so einen Urzustand herstellen.
Und dieser Urzustand bleibt den Köthnern wohl auch noch länger erhalten. Denn wenn der Bahnknoten Köthen einmal saniert ist, wartet bereits der nächste sanierungsbedürftige Streckenabschnitt kurz vor Köthen auf Reparaturarbeiten. Die nächste Vollsperrung kommt bestimmt.
Köthen auf dem Abstellgleis, Christoph Richter berichtete. Und wir bleiben beim Thema benachteiligte Regionen, auch bei den Kollegen von Campus und Karriere, gleich hier nach den nächsten Nachrichten. Im Ruhrgebiet sollen sogenannte Talentschulen für sozial benachteiligte Kinder entstehen. Das war's von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Meier. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören.